Jan von Siemens ist Gründer von Care Syntax, einem Startup mit einer unkonventionellen Gründungsgeschichte, das eine Softwareplattform zur Unterstützung der Chirurgie anbietet. Ihre Vision ist es, mit ihren digitalen Werkzeugen die Varianz von Operationsergebnissen zu reduzieren und damit die Chirurgie so sicher wie das Fliegen zu machen. Im Podcast erzählt uns Björn, wie Care Syntax im Jahre 2014 gestartet ist, welche Aufgaben digitale Lösungen und welche Aufgaben der Chirurg in der Zukunft übernehmen wird und wieso Versicherungen dabei eine wichtige Rolle spielen.
Hallo, mein Name ist Inga Bergen und ich bin Gastgeberin von Visionäre der Gesundheit. In dieser Folge habe ich mit Björn von Siemens gesprochen. Der Unternehmer verfolgt das ehrgeizige Ziel, Operationssäle zu digitalisieren und damit ja sicherer und auch effizienter zu machen und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, die es heute nicht gibt. Und ja, diese Vision ist enorm spannend. Björn hat auch gerade knapp 100 Millionen Euro Kapital eingesammelt. Sein Startup sitzt mittlerweile in den USA, einfach auch, weil der Zugang zu Kapital dort einfacher ist. Und ich finde seinen Ansatz sehr spannend, denn er hat nicht von Anfang an alles selber gebaut, sondern zunächst Unternehmen gekauft und auf deren Basis dann die Care Syntax Lösung aufgebaut. All das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, und viele interessante Insights beim Zuhören.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Hallo Björn.
Hallo Inga.
Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Björn von Siemens, du bist Gründer von Care Syntax und ihr wart gerade vor einigen Monaten groß in der Presse, weil ihr, das ist noch nicht mal vor einigen Monaten, vor anderthalb Monaten, weil ihr 83 Millionen Euro oder 100 Millionen, irgendwie diese Spannbreite habe ich gelesen, an Investorengeldern eingesammelt habt für euer Startup, für dein Startup. Und zwar macht ihr den Autopilot für das OP Theater, also für die Chirurgie, für den Operationssaal. Und du bist schon einige Jahre in dem Unternehmen aktiv, bist Gründer und bist mit einer großen Vision angetreten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin Björn von Siemens. Ich bin seit meiner Jugend her eigentlich interessiert an Medizin, wollte ursprünglich mal Intensivmediziner werden und bin dann über unterschiedliche Stationen in der Industrie gelandet, war zunächst bei Siemens, aus Siemens Healthineers, dann bei unterschiedlichen Beratungsunternehmen im Gesundheitsbereich für Versicherungen auch tätig, im Private Equity Bereich tätig und bin aber seit jetzt 11, 12 Jahren eigentlich unternehmerisch und als Investor unterwegs und fokussiere mich auf den Bereich Digital Healthcare. Und ja, habe mir da seit jetzt 8 Jahren gemeinsam mit einem Partner in einen Bereich ausgesucht, der sehr komplex ist, die Chirurgie, und in dem es aber noch sehr wenig echte Digitalisierung und echte digitale Plattformen gibt. Und insofern gab es da vor 8, 9 Jahren, als wir angefangen haben, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten und das ist auch immer noch so.
Ja, also das ist ja so der Bereich, wo ich glaube, jeder Keynote-Speaker, der irgendwas weltweit über die Zukunft der Medizin erzählt, der hat so ein Slide, auf dem steht, irgendwann gibt es den Autopilot für Chirurgen und dann kann man irgendwie keine Fehler mehr machen und die zittrige Hand wird ausgeglichen und alles wird irgendwie sicherer werden, also so wie das in der Luftfahrt schon längst passiert ist. Und das ist ja auch so ein bisschen eigentlich eure Tagline, oder? Bei Care Syntax kann man, also ich habe das zumindest so gelesen. Vielleicht magst du mal beschreiben, was ihr macht in deinen eigenen Worten, weil das ja so sehr stark vereinfacht ist, das so darzustellen.
Ja, das ist auch schön, das so mal vereinfacht darzustellen. Die Chirurgie so sicher wie das Fliegen zu machen, ist sicherlich eine gute Tagline für uns, aber auch andere Partner im Ökosystem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur allein Care Syntax schaffen kann, das umzusetzen, sondern wir sind tatsächlich so das Nervensystem und die Intelligenz im OP. Aber es gibt eben auch andere Unternehmen, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, die eher aus der Robotik kommen oder eben eher aus den, sag ich mal, physischen Medizintechnikbereichen, die dann Schnittstellen haben mit unserem System. Aber letztendlich ist die Vision die Varianz in den Ergebnissen von chirurgischen Eingriffen zu reduzieren, also sowohl was Kosten und Effizienz angeht, aber vor allem auch was Qualität angeht. Das ist ein globales Problem. Es gibt im Jahr so circa 400 Millionen chirurgische Eingriffe. 4,5 davon enden mit dem Tod unmittelbar des Patienten oder eben mittelbar. Also ein größerer Anteil ist nicht erfolgreich. Und dann gibt es auch noch zwischen, sag ich mal, so 40 bis 100 Millionen geschätzte Komplikationen. Also ein sehr hoher Anteil der chirurgischen Eingriffe führt nicht zu einem gewünschten Ergebnis. Mhm. Das liegt sicherlich auch dran, dass die meisten OPs nicht freiwillig passieren. Also die Menschen, die in eine OP kommen, sind normalerweise in irgendeiner Form darauf angewiesen, weil sie schon krank sind oder weil ein Unfall passiert ist. Aber trotzdem hängt eben das Ergebnis vom Team ab, vom Chirurgen selber ab, auch von der Uhrzeit des Tages kann man sogar nachmessen ab. Mhm. Und diese Ergebnisvariabilität einzuschränken und dass die Teams letztendlich zu unterstützen, die OP sicherer und schneller durchzuführen, das ist das, woran wir täglich arbeiten.
Ja, das heißt also, dass ihr mit den Produkten, die ihr entwickelt, eigentlich jeden, sagen wir, durchschnittlichen Operateur oder Operateurin dann irgendwann wirklich befähigen könntet, ein Spitzenergebnis zu erzielen.
Das ist die Vision, genau. Das ist die Idee, letztendlich ein lernendes System zu haben, was auch immer wieder die Prozesse und die Herangehensweise infrage stellen kann. Und dann eben die Menschen im OP zu befähigen. Das ist der Operateur, der Chirurg, aber auch der Anästhesist oder das Team um den Operateur, eben ja jeden Tag wieder eine Bestleistung zu bringen und da auch nicht alleine zu sein. Also im Moment ist das ein sehr einsamer Job da zum Teil. Und da eben mit digitalen Werkzeugen dem Operateur zur Seite zu stehen, das ist das, für was wir stehen.
Und das ist, also wie du jetzt sagst, es ist tatsächlich nicht nur der Vorgang des Operierens, sondern eben auch alle Prozesse drumherum, wie Vorbereitung, Nachbereitung, aber auch Administration. Das heißt also wirklich, ja, wie ein Cockpit, um jetzt diese Analogie oder diese Referenz zur Luftfahrt dann wieder zu bedienen. Und das ist ja sehr, sehr umfangreich. Das heißt, das kommt natürlich zum einen auf die Fachrichtung an, dann natürlich auf genau die Indikation, was genau operiert wird, die Anzahl, Größe des Teams, wie die Prozesse dann intern sind. Also das ist ja ein endlos komplexes System, in das ihr euch da begebt. Wie habt ihr da angefangen? Du sagst also, du bist jetzt seit 11 Jahren unternehmerisch unterwegs. Wann habt ihr CareSyntax gegründet? Vor 8 Jahren, 7, 8 Jahren?
Ja, wir haben CareSyntax 2014 gegründet, okay. Aus Deutschland raus. Und das war kein klassisches Start-up, sondern wir haben so eine Art privates SPAC, also so einen kleinen Fonds geraced, aber nur auf die Chirurgie konzentriert und haben mehrere Unternehmen gekauft, zunächst in Deutschland und dann auch in den USA, die bereits IT-Lösungen und Integrationslösungen im OP installiert hatten, mhm, und haben dann darauf eine Softwareplattform entwickelt. Aber der Ausgangspunkt war tatsächlich die Idee, die Daten im OP zusammenzuführen. Also wenn man sich so ein OP vorstellt, wenn du dir so in ein OP reingehst, dann gibt es unterschiedliche Systeme und Geräte, die verwendet werden, um den Patienten zu behandeln, Kamerasysteme oder bildgebende Systeme. Dann gibt es natürlich, sag ich mal, klassisch irgendwie schneidende Instrumentationen, etc. Es gibt auch Systeme, die den Menschen am Leben erhalten, also Anästhesie und Beatmung und Vitalparameter, um das Ganze zu überwachen. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Infrastruktur drumherum, die auch wichtig ist. Und die Herausforderung für, sage ich mal, das Krankenhaus oder auch für den Operateur, dass diese Systeme von unterschiedlichen Herstellern kommen, mhm, die sich jeweils auf einen Bereich spezialisiert haben. Und diese Hersteller sind häufig nicht wirklich interoperabel. Also da macht jeder so sein eigenes Ding und baut sein eigenes Ökosystem auf. Aber das ist eigentlich nicht im Sinne vom Krankenhaus oder von der Versicherung oder vom Patienten. Weil wenn man 25 unterschiedliche Datenarchive und Plattformen hat für den OP, dann macht es das natürlich extrem schwierig, irgendwie lernende Systeme zu bauen oder eben überhaupt zu Daten Zugriff zu haben, die häufig einfach im OP bleiben. Und das war so der Anfang von Care Syntax, dass wir angefangen haben, die Systeme zu vernetzen. Und dann haben wir angefangen, diese Daten zusammenzubringen und ja zu aggregieren, um daraus zu lernen und ja letztendlich erstmal den Krankenhäusern und den Chirurgen diese Daten zur Verfügung zu stellen.
Ja, das ist echt super spannend, weil natürlich haben ja auch die Anbieter jetzt von solchen Einzellösungen, also können eigentlich gar kein wirtschaftliches Interesse daran haben, sich zu öffnen und zu vernetzen, weil wir sehen das ja im Gesundheitswesen, dass jeder irgendwie probiert, seine eigene Plattform eigentlich zu entwickeln, um einfach auch diesen Kampf zu gewinnen, um diese neuen Geschäftsfelder und irgendwann dann, sagen wir, das Facebook zu sein oder das LinkedIn oder was weiß ich, also einfach der Key Player auf dem Markt. Und da kann es ja nur so funktionieren, dass das eigentlich ein neuer Player macht, so wie ihr da jetzt rangegangen seid, oder?
Ja, also ich glaube, es wird in der Chirurgie und auch in der Medizin wird es nicht so die eine führende Plattform geben.
Warum nicht?
Also einerseits gibt es unterschiedliche, regionale oder lokale oder nationale regulatorische Umfelder. Und andererseits ist es aus Sicht von der Sensibilität von Daten, ist das Thema so besetzt, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt nach im Extremfall mal sage, ich gehe nach China, dort wird halt kein Krankenhaus Patientendaten einem Unternehmen zur Verfügung stellen, was nicht aus China kommt. Das ist, schon dort gesetzlich so geregelt. Das ist auch in anderen Ländern so, dass es da sehr hohe Eintrittshürden gibt. Das heißt also, es wird unterschiedliche Plattformen geben, aber man kann schon sagen, dass die Herstellerneutralität, also dass man nicht von einem bestehenden Medizintechnik-Hersteller ein System einsetzt, sondern eine herstellerneutrale, offene Plattform, dass dieser Ansatz philosophisch gesprochen und auch vom Markt her letztendlich derjenige ist, der sich durchsetzen wird, früher oder später, wie es ja auch in anderen Industrien der Fall ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es eben nicht nur eine Plattform geben wird, auch in der Chirurgie nicht nur eine Plattform gibt, es wird wahrscheinlich mehrere geben, aber sie wird wahrscheinlich nicht von den Unternehmen kommen, die derzeit in der Chirurgie, die Hardware bereitstellen.
Ja. Das bringt mich jetzt zu zwei Fragen. Also das eine ist euer System offen? Also ist das offen auch für andere Anbieter, auch andere Intelligenz, andere Software? Und die zweite Frage ist, wenn du jetzt sagst, was ich auch total unterschreibe, also Gesundheitssysteme sind einfach sehr national ausgerichtet, es ist sehr komplex, sich selbst auch innerhalb Europas von Gesundheitssystem zu Gesundheitssystem zu bewegen und da alle Anforderungen dann zu erfüllen. Was ist so euer Target? Also vielleicht die zwei Fragen, vielleicht erstmal die erste. Genau. Ist euer System offen und können da Drittsoftwareanbieter drauf?
Ja, definitiv. Also das ist der Anspruch, dass wir ein offenes System bereitstellen, dass wir sozusagen uns mit den unterschiedlichsten Medizintechnikunternehmen verbinden können, auch mit der bestehenden IT-Infrastruktur im Krankenhaus, also von der digitalen Patientenakte, dem Krankenhausinformationssystem bis hin zu Supply Chain Management oder Staffing-Systemen. Also da sind wir eine sehr offene Plattform, auch in beide Richtungen offen. Also wir nehmen Daten aus den Systemen, aber können auch wieder Daten zurückspielen. Und das ist auch der Anspruch für die Zukunft, dass wir da weiterhin offen bleiben und auch modular sind, insofern, dass es manchmal Krankenhäuser gibt, die sagen, wir möchten aber diese Anwendung, die wir auch im Portfolio haben, von jemand anders kaufen oder haben sie vielleicht schon von einer anderen Firma gekauft. Und dann muss man eben schauen, wie man das irgendwie entsprechend ja dann konfiguriert und so gestaltet, dass man sich nicht da hineindrängt oder hineindrängen muss. Also modularer Ansatz ist wichtig, herstellerneutral, offene Plattform. Das sind die Qualitäten, für die wir stehen. Natürlich muss es trotzdem sicher sein. Also das ist immer die Herausforderung, eben Da laufen extrem sensible Daten über die Plattformen und die müssen natürlich geschützt sein gegenüber vielleicht Hacking einerseits, aber einfach auch darüber, dass sie verloren gehen oder dass es eben da Anwendungen gibt, für die sie nicht bereitstehen. Also da gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten, aber die muss man dann halt überwinden.
Ja, also und bevor wir jetzt zu der Frage der Märkte kommen, habe ich dann vielleicht doch noch eine andere Frage. Und zwar gibt es ja, also man kennt ja so den Da Vinci-Operationsroboter. Das war immer mein Lieblingsname, glaube ich, von allen Medizinprodukten. Den fand ich immer toll. Und viele haben auch gelesen, dass es die ersten Versuche gab über 5G-Technologie. Der Operateur sitzt mehrere hunderte Kilometer entfernt. Es gibt einen Operationsroboter, der dann irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt gesteuert wird und dann eine hochqualitative OP durchführt. Ist das etwas, was ihr auch bedient? Also ist das irgendwann so, dass es quasi ein automatisiertes Tool sein wird, ein ganz offenes System, das sich in alle Infrastruktur sozusagen reinbegeben kann und das medizinische Fachpersonal wird dann wirklich durchgeleitet von der Patientenaufnahme über die Operation mit entsprechender Robotik bis hin dann irgendwie zur Nachsorge? Oder wie kann man sich so eine User Journey vorstellen, wenn ihr alles erreicht, was ihr euch vorstellt von Care Syntax?
Also die ideale Patienten oder der ideale Patientenpfad wäre tatsächlich einer, der voll digital und so automatisiert wie möglich gestaltet wird. Also das kann man sich tatsächlich so ähnlich vorstellen, wie es mittlerweile in der Luftfahrt abläuft, dass der Pilot letztendlich, sage ich mal, bevor das Flugzeug anfängt zu rollen, durch gerade Checklisten durchgeht und aufpasst, dass die ganzen Systeme, die eben vor, während und nach dem Flug notwendig sind, auch funktionieren. Mhm. Und dann eben während des Fluges auch in regelmäßigen Abständen das Ganze überwacht, aber halt nur im Notfall der Steuerknüppel angefasst wird. Und das wird auch in der Chirurgie, also es gibt auch schon Bereiche in der Chirurgie, wo das bereits der Fall ist, also in der Augenheilkunde oder Ophthalmologie zum Beispiel ist es so, dass, sag ich mal, in der LASIK der Computer vorher programmiert wird und dann führt er aber auch eigenständig quasi die OP durch, unter Überwachung von Spezialisten. Und das wird auch in komplizierteren Eingriffen der Fall sein. Und ja, daran arbeiten wir und dort wird sich eben in der Zukunft zeigen, welche Rolle digitale Plattformen spielen, welche Rolle die physischen Plattformen spielen und welche Rolle auch der Chirurg spielt. Aber alle gemeinsam wird es auch in der Zukunft geben. Also es wird immer einen Menschen geben, der das Ganze von Anfang bis Ende überwacht und eigentlich die menschliche Komponente verstärkt. Also in den Vorgesprächen mit den Patienten und auch dann in der Nachsorge ist es unser Ziel, da eigentlich dann stärker auf eine menschliche Komponente zu setzen, von auch interessanterweise der Erfolg der Operation stark abhängt, ist eben davon auch, wie sich der Patient danach fühlt, wie er sich versorgt fühlt, menschlich versorgt fühlt und dann eben auch sich entsprechend verhält, wie er sich verhalten sollte, eben nicht nach der Hüftprothese gleich wieder Skifahren geht, sondern eben, das sind, sage ich mal, so wichtige Aspekte. Und wenn man sich so in der Zukunft in 20, 30 Jahren eine OP vorstellt, dann stelle ich sie mir eben so vor.
Ja, und ich meine, der Mensch muss ja am Ende auch noch haften, weil haften wollt ihr ja wahrscheinlich eher nicht, oder? Oder haftet ihr? Also
wir, das ist ein interessanter, sehr interessante Frage. Also wir sind noch nicht haftbar, aber ich denke, dass wir in der Zukunft auch haften werden für Algorithmen. Und interessanterweise arbeiten wir eben auch mit Haftpflichtversicherungen bereits zusammen, die im Moment den Chirurgen versichern oder die Chirurgen versichern, aber und sozusagen das finanzielle Risiko abdecken. In der Zukunft, je mehr der Chirurg eben auch digitale Helfer an der Seite hat, desto stärker werden auch diese digitalen Helfer dann eben in die Pflicht genommen, wenn sie nicht funktionieren oder wenn irgendwas schief geht. Und auch dafür gibt es dann wiederum Haftpflichtversicherungen, also sozusagen Produkthaftpflichtversicherungen. Und das wird passieren. Also da sind wir schon relativ weit, was die Umsetzung angeht auch.
Ja, ich finde das total spannend, weil letztendlich haben wir ja eine sehr starke sagen wir, apparative Medizin und eine Medizin, die sozusagen auf handwerkliche Tätigkeiten ausgerichtet ist. Und das ist irgendwie immer wieder etwas, was ich persönlich eigentlich veränderungswert finde in unserem Gesundheitssystem, dass wir sprechende Medizin mehr vergüten, weil ja nachweislich, also sagst du ja selber, es gibt ja Studien darüber, wie sich Patientinnen und Patienten fühlen nach einer OP, wie sehr sie dem Operator oder der Operatorin vertrauen, dass das durchaus Auswirkungen, messbare Auswirkungen auf den ja, Verlauf der Genese sozusagen hat. Also wenn es so ist, dass viel mehr von Maschinen übernommen wird, dass Prozesse stärker automatisiert werden, dann müssen wir uns ja auch fragen, was bleibt am Ende für den Menschen übrig? Und dann wird das im besten Fall auch eine neue Wertigkeit bekommen.
Nein, definitiv. Also ich sehe das auch so, dass wir eigentlich durch die Technologie in den letzten Jahren einen sehr starken Fokus auf IT-Systeme und auch administrative Systeme und auch Medizintechnik haben und hatten die Ärzte zum Teil und auch die Chirurgen zum Teil über 50% ihrer Arbeitszeit kostet, in Anführungsstrichen. Mhm. Also interessante Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist durch die Einführung von der digitalen Patientenakte und den Krankenhausinformationssystemen ist der administrative Aufwand für Kliniker gestiegen. Also die müssen mehr sozusagen am Computer irgendwelche Reports ausfüllen und klicken und machen und tun als vorher. Das heißt also weniger Zeit am Patienten. Mhm. Und das versuchen wir und andere eben durch automatisierte Prozesse und mehr, sag ich mal, intelligente Arbeitswerkzeuge, digitale Arbeitswerkzeuge umzukehren. Sodass eigentlich ja wirklich diese Interaktion zwischen Patient und Arzt eben wieder verstärkt im Vordergrund steht und dort auch die menschliche Wertschöpfung passiert und dass eigentlich der Rest des Prozesses dann digital und maschinell unterstützt werden kann.
Und das bringt mich jetzt aber nochmal zurück zu der Frage, die ich vorhin schon mal gestellt hatte. Welche Märkte ihr jetzt als erstes ins Auge fasst? Ihr habt ja gerade einen wirklich relativ großen Millionenbetrag geraced und das wollt ihr einsetzen wahrscheinlich, um eure Produkte weiter in den Markt auch zu kriegen. So habe ich das zumindest verstanden. Wie geht ihr da jetzt vor? Also wo ist die größte Offenheit für solche Anwendungen und wo könnt ihr jetzt eigentlich am schnellsten in die Praxis kommen? Ich hatte gelesen im Handelsblatt, glaube ich, gab es einen Artikel, dass ihr während der Corona-Pandemie total viele Käufer hattet, aber ganz wenige Krankenhäuser dann wirklich dazu gekommen sind, die Systeme zu integrieren, weil die einfach mega busy waren mit anderen Themen. Das wird sich ja jetzt alles so wieder so ein bisschen auflockern. Wie ist da eure Strategie?
Ja, also es war definitiv, sag ich mal, Corona an sich für digitale Gesundheitswirtschaft und für, sag ich mal, die Konzentration auf Unternehmen in unserem Bereich war und ist eigentlich ein positiver Einfluss, muss man sagen, bei all dem Negativen, was dadurch erwachsen ist, menschlich, humanitär und wirtschaftlich. Hat es aber gezeigt, dass eben wir total unterdigitalisiert sind, weltweit letztendlich. Also da gibt es wenige Länder, die irgendwie in der Lage waren, effizient mit so einer Ausbreitung von einer Krankheit, die eigentlich ja, sag ich mal, jetzt nicht so einen besonders kritischen Verlauf hat, wenn man es mit anderen Viren oder Bakterien vergleicht, aber trotzdem irgendwie Systeme total überlastet hat, weil Vernetzung fehlt, weil Digitalisierung, Prozessen weitestgehend fehlt. Und das hat auch bei den Krankenhäusern dazu geführt, dass man umdenkt und stärker auf Telemedizin setzt, stärker eben auf Digitales setzt. Und das haben wir durchaus gesehen im Auftragseingang, im Interesse. Und unsere Zielmärkte und Kernmärkte sind derzeit die USA und Europa, also vor allem in Europa, vor allem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und auch UK oder England. Und wir suchen eben und wir tun uns zusammen eigentlich mit Vordenkern in diesem Bereich, vor allem auf der Unternehmensseite. Also in den Krankenhäusern und bei den Chirurgen, da ist eigentlich das Verständnis da und man will auch in die Richtung gehen. Nur ist häufig eben das Finanzielle, sage ich mal, das Thema, wo woran es dann nicht scheitert, aber doch, wo man eben längere Zeit schauen muss, wo kommt eigentlich das Budget her für so ein wichtiges Thema.
Ja.
Und da versuchen wir eben gemeinsam mit den Versicherungen Lösungen zu finden, wo die Krankenhäuser und die Ärzte, die solche Werkzeuge einsetzen, eben zum Wohle des Patienten, aber auch um Kosten zu reduzieren, auch entsprechende Anreize bekommen.
Und da müsst ihr ja auch nachweisen, dass euer Produkt Kosten reduzieren kann im Sinne von, es gibt weniger Fehler, es gibt weniger Komplikationen, die Genesung findet schneller statt. Also wahrscheinlich so diese qualitativen Aspekte, die sich dann eben aber natürlich auch auf die Kosten auswirken. Oder was sind so die Indikatoren, die Messgrößen, die jetzt so die Versicherer von euch erwarten, um das zu bezahlen?
Genau solche Studien und Messgrößen sind das, was letztendlich auch, ja, was die überzeugende Basis dann bildet für so eine Diskussion. Also wir haben sowohl nachgewiesen, dass unsere Werkzeuge Zeit einsparen und Kosten einsparen, signifikant, also im zweistelligen Prozentsatzbereich und sich dadurch das System auch extrem schnell refinanzieren lässt. Und auf der Komplikationsseite ist es, sage ich mal, etwas schwieriger, die Kausalität auch nachzuweisen, weil es natürlich sehr viele Faktoren gibt. Aber da können wir uns halt auch darüber nähern, dass wir zeigen, also einerseits statistisch zeigen, dass es weniger Komplikationen gibt und weniger Wiederaufnahmen ins Krankenhaus. Man kann aber auch zeigen, dass eben durch die Verbesserung von den chirurgischen, sage ich mal, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die durch das System, durch dieses lernende System erwirkt wird, dass dadurch das Risiko, dass eine Komplikation auftritt, extrem stark gesenkt werden kann. Also wir reden hier von wirklich Multiplikatoren im Sinne von, wenn ein Operateur auf einem bestimmten Niveau operiert, hat er 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht zum Todesfall kommt oder dass es nicht zu einer Komplikation kommt. Also das sind wirklich große, große Sprünge, die erreicht werden können und die wir auch wissenschaftlich in Journals nachgewiesen haben.
Ja, und das ist eigentlich total krass, weil wenn man jetzt bei dieser Luftfahrtgeschichte bleibt, also wenn das in der Luftfahrt so wäre, diese Airline, die dürfte nirgendwo bei uns mehr landen. Die würde sofort von allen Airports ausgesperrt werden. Und was ich so interessant fand, ich habe jetzt leider die Quelle dafür nicht im Kopf, aber ich habe vor Jahren mal irgendwo etwas gelesen über den Da Vinci-Operationsroboter, der ja eigentlich so die Bewegungen des Operateurs dann auch präzisiert und wenn er mit der Hand wackelt, das so ausgleicht und wo es eine riesen Patientennachfrage gab, insbesondere bei so OPs, so Prostata-OPs zum Beispiel, wo wenn was schief läuft, dann drohen irgendwie Inkontinenz und Impotenz, super unangenehm. Das will irgendwie keiner und da kam dann wirklich Nachfrage über Patienten, aber der Einsatz dieses Geräts ist so teuer, dass das einfach nicht in der Breite so verfügbar ist, obwohl die Qualität dadurch besser wird. Wie schafft ihr das, das zu einem Preispunkt anzubieten, dass es auch attraktiv ist?
Das ist sicherlich bei einem, sag ich mal, bei so einem komplizierten robotischen System und auch großen robotischen System wie bei dem Intuitive Da Vinci ein Thema, was, sag ich mal, ja, schwieriger ist, vor allem wenn man jetzt an Wachstumsmärkte denkt, umzusetzen. Sorry, das ist übrigens meine 5 Monate alte Tochter, die du gerade mit.
Ja, ich höre schon, aber die wird ja auch davon profitieren, ja, wo du irgendwann, von daher können wir ja diese Folge ihr widmen. Du sagst, das, was ihr macht, ist wesentlich preisgünstiger.
Oder? Genau, ist sozusagen preisgünstiger und das ist ja natürlich der Vorteil von Software und von Daten, dass es sich leichter skalieren lässt. Man braucht natürlich gewisse Endgeräte und Systeme und es ist auch nicht, sage ich mal, immer möglich, das System voll einzusetzen, wenn nicht eine gewisse Hardware auch vorhanden ist, aber es ist definitiv vom Preispunkt her wesentlich einfacher, wesentlich besser, das System zu finanzieren, als wenn man jetzt über so einen großen Roboter spricht. Mhm. Im Übrigen sind auch natürlich da die Ergebnisse noch immer umstritten, ob es nun wirklich hilft oder nicht. Der Roboter an sich ist ja derzeit noch einer, der auch von einem Operateur geführt wird. Und da gibt es auch Ergebnisse, die in die eine oder andere Richtung sprechen. Ja, insgesamt ist es so, dass eben so Softwarewerkzeuge wesentlich günstiger eingesetzt werden können. Und natürlich dann auch, wenn man sich anschaut, was dadurch an Daten gesammelt werden kann, dann wiederum weiterhelfen zu erkennen, ja, welches Team vielleicht, sag ich mal, ein besseres Ergebnis, auch aus welchem Grund hat, also auch Vergleichbarkeit darzustellen. Mhm. Das sind so die Vorteile, die durch so ein System möglich sind.
Ja, also wahnsinnig spannend und vor allen Dingen auch, ja, also wirklich komplex. Und was ich halt so interessant finde, ich hatte das auch, glaube ich, in einem Podcast, den hattest du irgendwie so einer jungen Entrepreneurs-Organisation mal gegeben. Und da war das Thema, wie wird man eigentlich so ein Mega-Entrepreneur und sammelt hunderte Millionen Venture Capital ein. Und da hattest du auch diese spezielle Gründungsgeschichte erzählt von Care Syntax, dass ihr gar nicht angefangen habt, from scratch ein Produkt zu entwickeln, sondern erstmal geguckt habt, wer macht eigentlich etwas, um einfach schneller zu sein und dann Themen zusammenzuführen. Ist das auch ein Weg, den ihr jetzt weitergeht? Also guckt ihr als, ja, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre am Markt, guckt ihr auch, wer auf dem Segment was entwickelt und kauft weiter zu jetzt in den nächsten Jahren? Ist das auch eine Strategie weiterhin?
Das ist definitiv eine Strategie. Also die Konsolidierung und auch die Zusammenführung von unterschiedlichen Aspekten, die gebraucht werden und unterschiedlichen Daten, die gebraucht werden, um das Ganze zu einer wirklich wertvollen Plattform zu machen. Das werden wir weiter auch tun und sind da auch in Gesprächen immer wieder mit Startups oder etablierten Unternehmen. Ja, weil letztendlich, dass der Operateur möchte, der Chirurg möchte und auch das Krankenhaus möchte, ist schon eine herstellerneutrale Plattform aus einer Hand zu bekommen. Mhm. Also da ist auch nicht der Wille da und auch nicht die Möglichkeiten da, dass man sich wieder auch mit 15 unterschiedlichen Systemen beschäftigt, sondern da braucht man auch eine gewisse Relevanz und eine gewisse Größenordnung.
Ja, und was ich mich gefragt hatte, du heißt ja von Siemens. Kommst du aus der Siemens-Familie?
Ich komme tatsächlich aus der Siemens-Familie, ja.
Das heißt, du bist es auch gewöhnt, groß zu denken. Oder kann man das so sagen? Oder ist das nicht so?
Ich weiß nicht, ob das was mit der Herkunft zu tun hat, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja gelernt, größer zu denken und sind auch inspiriert, größer zu denken von der Größe der Aufgabe, die wir immer stärker übernehmen, sage ich mal, und auch der Verantwortung, die wir übernehmen. Mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass das von Hause aus der Fall war, sondern eigentlich sind wir eher dazu erzogen worden, eher bescheidener zu denken und vielleicht auch konservativer zu denken.
Etwas bewahrender zu denken? Bist du jetzt die Person, die da ausgebrochen ist, nochmal in dieses wirklich was ganz Neues aufzubauen? Ich finde das so interessant, weil das ja schon eine spezielle Herangehensweise ist, also so an ein Startup heranzugehen und gleich diesen Raum aufzumachen, auch eben andere Bereiche zu integrieren, weil das schon eine besondere, ja, besonderes Mindset ist, was man, glaube ich, auch braucht, um so an ein Thema ranzugehen, oder?
Ja, und ich glaube, also das Bewahrende oder das Konservative, was du gerade gesagt hast, ist ein guter Ausdruck. Ich denke aber nicht, dass das jetzt allein typisch für meine Familie oder unsere Familie ist, sondern ich glaube, dass es insgesamt schon so ein kontinentaleuropäische Herangehensweise ist, von der Kultur her, und dass wir eben oder ich auch das Glück, sage ich mal, hatte, aus Unternehmersicht das Glück hatte, dass ich viel in den USA war und auch dort meine Ausbildung hauptsächlich genossen habe, oder im angelsächsischen Bereich, muss man sagen, und dadurch eben mit diesem Unternehmergeist auch stärker wieder verbunden war und wurde. Was ja durchaus auch, wenn man jetzt auf das Industriezeitalter zurückschaut, da haben auch deutsche Unternehmer oder europäische Unternehmer sehr große Risiken eingegangen, also bis hin dann, dass sie ihr Leben quasi Leib und Leben riskiert haben, um irgendwelche Telegrafenlinien aufzubauen oder Experimente durchzuführen. Und das ist halt in den letzten, sag ich mal, 50, 70 Jahren eher weniger der Fall gewesen. Und ja, das ist was wir definitiv im Unternehmen, in unserer DNA und auch in unseren Werten haben, dieser Pioniergeist und auch dieser Mut, Risiken einzugehen, die möglicherweise eben auch zu Fehlschlägen dann immer wieder führen.
Ja, genau. Zu man scheitert sich sozusagen bis zum Erfolg. Also man scheitert den Weg entlang, bis man dann erfolgreich ist. Du bist ja aber mit deinem Unternehmen jetzt in Deutschland. Ne? Du bist ja nicht in den USA geblieben. Das hättest du ja auch machen können. Du hättest ja auch sagen können, okay, ich bleibe im Silicon Valley oder ich bleibe im Bereich Medical irgendwie in der Boston Area und arbeite dann von dort. Das hast du ja nicht gemacht.
Naja, wir sind mittlerweile mit CareSyntax ein US-Unternehmen. Also unser Hauptsitz wird jetzt auch San Francisco sein. Mhm. Also das ist schon so, dass wir da auch sehen, dass eben der Kapitalmarkt und auch der Markt an sich größer ist oder wesentlich größer ist in den USA. Aber ich sehe das so, dass wir dadurch gerne eine Brücke bauen möchte für dieses Unternehmen und auch in der Zukunft für weitere Unternehmen zwischen diesen beiden Welten. Also da gibt es sowohl interessante Ansätze, die wir auch genutzt haben, nach Asien hin, wo auch so unsere ersten Finanzierungsrunden herkamen und jetzt halt verstärkt in den USA, wo einfach mehr Möglichkeiten und mehr Kapital sitzt, was auch mal für Themen aufgebracht wird, die vielleicht nicht so die Traktion haben oder eben noch nicht, sage ich mal, die Profitabilität aufweisen auf Unternehmensebene. Mhm. Und da ist sicherlich die Herangehensweise in vor allem Deutschland recht konservativ, auch unter den großen Familien recht konservativ. Und das stellt auch deutsche Unternehmer und deutsche Gründer vor größere Herausforderungen.
Ja, und das würde mich jetzt, glaube ich, noch so zum Abschluss interessieren, weil du gerade im Nebensatz gesagt hast, auch zukünftige Themen wirst du dann oder werdet ihr dann von da aus machen. Was habt ihr jetzt noch so weiteres vor?
Also im ersten Moment ist es eben CareSyntax weiter aufzubauen und eben weitere größere Kooperationen abzuschließen, die unser System wirklich in den Markt zu bringen. Das ist so die primäre Aufgabe. Dann hatten wir ja schon besprochen, weitere interessante Unternehmen oder Algorithmen zu finden, die wir sozusagen in die Plattform mit aufnehmen können und auch möglicherweise kaufen können. Mhm. Und ja, darüber hinaus engagiere ich mich eben als, sag ich mal, Investor und Unternehmer für den Bereich Digital Health oder digitale Gesundheit in Deutschland. Und das macht mir auch Spaß. Und da bin ich immer wieder gerne dabei, irgendwie Gründern weiterzuhelfen oder Unternehmern weiterzuhelfen, die sich auch in diesem schwierigen, aber sehr wertvollen Sektor versuchen.
Ja, und ich hoffe ja auch, dass sich da in Deutschland etwas bewegt. Ich habe zumindest den Eindruck, aber das kann auch meine Blase sein. Wie siehst du das? Also siehst du den ganzen Gründergeist, siehst du den Trend positiv in Deutschland oder tut sich da deiner Meinung nach nicht so viel? Wie würdest du das bewerten?
Ja, also ich bin positiv sowieso. Als Unternehmer muss man ja positiv sein. Ich finde schon, dass sich sehr viel Positives entwickelt hat und Positives tut. Ja, es gibt trotzdem, sage ich mal, die Angst des Scheiterns und auch das Stigma des Scheiterns gibt es weiterhin. Das ist sehr, sehr stark eben verankert und das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, dass das Investitionsumfeld einfach nochmal überdacht werden könnte. Da gibt es natürlich Anreizsysteme, die man schaffen kann, bis hin da dass eben, sage ich mal, auch Vermögensverwaltungen oder Versicherungen nicht in Venture-Capital-Bereich investieren dürfen etc. Also da gibt es halt viele Themen, die in Deutschland noch nicht so im internationalen Vergleich noch nicht so wirklich auf Augenhöhe sind mit anderen entwickelten Ländern. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist sicherlich auch die Bereitschaft, wie gehen wir irgendwie mit Daten um und auch mit Patientendaten um. Das ist für unsere Entwicklung hat es uns vor große Herausforderungen gestellt. Also wir haben tatsächlich in Berlin auch ein größeres Entwicklungsteam, aber die arbeiten halt auf Servern in Israel oder in der Schweiz, um dort eben auf Daten zurückzugreifen, um Weiterentwicklung an KI-Ebene oder eben auf Big Data-Ebene durchzuführen. Und ja, da gibt's definitiv noch Raum, um Verbesserungen zu erreichen und um auch in Deutschland mehr Innovation wieder zu schaffen.
Ja, das hatte ich auch gelesen, dass ihr, also leider sind wir schon am Ende. Das Thema fand ich auch super spannend, dass ihr mit der Sheba-Klinik in Israel arbeitet und da wirklich seht, wie das eigentlich funktionieren kann, wenn man so eine Klinik wirklich komplett durchdigitalisiert und wirklich auch was wagt und auch Daten eben nutzen kann. Da seid ihr ja auch eines der wenigen deutschen Unternehmen, was da vor Ort ist und mit dran arbeitet an dieser Vision.
Ja, und ich glaube auch, dass wir da durchaus sehr viel lernen können und dass es auch bei den deutschen Kliniken da Bereitschaft gibt, sich weiterzuentwickeln. Da gibt es auch tolle Unternehmer und tolle unternehmerische Klinikleiter, die sich dort engagieren und stark machen. Also ich sehe das wirklich als ein positives Momentum.
Ja.
Und hoffe halt, dass wir weiterhin daran arbeiten können und so diese Erfolgsstories, die es jetzt zum Teil in anderen digitalen Bereichen gibt, die auch aus Deutschland mitkommen, dass wir da eben auch in der Gesundheitswirtschaft, die eigentlich extrem stark ist, also die Medizintechnikbranche ist extrem stark aus Deutschland raus, aber halt nicht die digitale Medizintechnikbranche, die ich aber sozusagen als zukunftsträchtiger oder auch sehr zukunftsträchtig ansehe.
Mhm.
Ja, da gibt's noch einiges zu tun.
Da gibt's einiges zu tun. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Es gibt echt einiges zu tun. Aber ich fand es jetzt super interessant, weil mir gar nicht klar war, dass du quasi neben deiner Tätigkeit bei Care Syntax auch wirklich noch so dich als Brückenbauer begreifst und als jemand, der eigentlich ja versucht, auch das Thema hier mit auf ein internationales Level zu heben. Das finde ich natürlich immer super und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das inspirierende Gespräch. Ich glaube, es war wirklich, also für mich war es zumindest sehr, sehr insightful. Vielen herzlichen Dank, Björn, und werde weiter beobachten, was ihr so macht und wen ihr noch kauft und wie es bei euch weitergeht.
Danke, Inga. Hat großen Spaß gemacht. Danke für die Zeit.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.